Zur Orientierung lege ich wieder diese Folie auf, damit wir wissen, wo wir uns befinden. Gott führt sein Volk zu sich, erstens, und dann zweitens, Bundesschluss am Sinai, er führt das Volk zu sich, um sich mit diesem Volk zu verbinden, mit diesem Volk in eine Beziehung zu treten der Nähe, eine Beziehung, bei dem er seinem Volk nahe ist und dieses sein Volk ihm nahe ist. Was dazu gehört zu diesem Bund, das ist dann im dritten Teil, Gott will unter seinem Volk wohnen. Er will nicht lediglich jemand sein, der Begegnungen mit seinem Volk hat. Er will unter seinem Volk wohnen, das heißt sich bleiben niederlassen. Wir haben uns gestern Abend an den Sündenfall erinnert und dort wird uns an einem Hinweis deutlich, dass Gott im Garten Eden nicht wohnte. Gott redete mit den Menschen und es heißt dort, er wandelte im Garten. Er wandelte. Aber er wird unter einer erlösten Menschheit wohnen. Wenn wir wandeln, sind wir noch unterwegs. Wenn wir wohnen, sind wir zu Hause. Dann haben wir das Ziel erreicht, sind zur Ruhe gekommen. Und so kommt Gott erst da zur Ruhe, wo er unter seinem Volk wohnt. Und diese in Kapitel 25 bis 31 uns enthüllten Gedanken, die sind so hoch und so tief und so großartig und so wunderbar. Es ist ganz einfach unbegreiflich. Es ist unbegreiflich. Gott will unter uns wohnen. Und nachher kommen diese Kapitel 32 bis 34, die Sünde des Volkes, und das ist unbegreiflich. Nachdem das Volk diesen Gott kennengelernt hat, sagte sich, wir machen uns einen Gott, der vor uns hergehe. Und stellt damit alles auf den Kopf, was Gott dieses Volk gelehrt hat und was Gott an diesem Volk gewirkt hat. Gott ist im Anfang. Gott hat alles getan. Gott hat dieses Volk geführt. Und dieses Volk sagt, wir machen uns einen Gott, der vor uns hergehe. Die Sünde des Volkes, die Sünde, es ist etwas für uns, das, solange wir auf der Erde sind, unbegreiflich bleibt. Paulus verwendet Ausdrücke wie das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Aber wir danken Gott, dass wir, auch wenn wir dieses Geheimnis, wir können das Böse, wie es ist und wie es wirkt, wir können es nicht erklären, aber wir wissen, es ist da und wir wissen, wir sind im Bösen und wir kennen den, der das Böse überwunden hat. Der die Macht hat und nicht nur die Macht, sondern auch den Willen, uns vom Bösen zu befreien. Und das Wunderbare, und das ist noch wunderbarer als die Sünde des Volkes. Ja, wo die Sünde überströmend geworden ist, da sehen wir, ist Gottes Gnade noch überströmender geworden. Da ist ein Mittler, der das Volk durch seinen Dienst in der Gemeinschaft mit Gott erhält, dass es nicht untergeht. Und das ist noch größer, das ist noch wunderbarer. Das Wunder der Gnade ist größer als die Größe und Unermesslichkeit der Sünde und Bosheit des Menschen. Und was in diesen Kapiteln 32 bis 34 steht, das erinnert uns beständig an das, was unser Herr für uns tut, damit wir als sein Volk, als seine Geretteten, sein Volk bleiben. Und damit sichergestellt wird, und hier sehen wir es, das ist der fünfte Abschnitt, die Wohnung Gottes doch aufgerichtet wird, trotz der Sünde des Volkes. Gott sorgt dafür, dass sein Ratschluss, sein Wohlgefallen, sein Gnadenvorsatz in Erfüllung geht. Und so wird die Wohnung aufgerichtet. Und Gott wohnt unter seinem Volk und seiner Herrlichkeit lässt sich nieder und offenbart sich unter seinem erlösten Volk. Schlagen wir jetzt auf Kapitel 25. Wir lesen da die ersten paar Verse, um dann von daher zu den Kapiteln 32 bis 34 zu kommen. Zweiter Mose 25, die Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen von einem jeden, der willigen Herzens ist. Sollt ihr mein Hebopfer nehmen? Und dann heißt es, Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Das ist also Gottes Wille, Gottes Absicht. Gott hat es sich vorgesetzt, unter einem erlösten Volk zu wohnen. Das ist das Ergebnis der Erlösung. Es wird einst ein neuer Himmel und eine neue Erde sein, und dort heißt es, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird unter ihnen wohnen und er wird ihr Gott sein und sie sein Volk. Das ist Gottes Ziel. Und hier werden wir in dieser ersten Wohnung, die Gott auf der Erde hatte, erinnert, es ist eine Vorwegnahme dieses Ziels, dass Gott ewig unter seinen Erlösten wohnen wird. Und hier steht dieser Satz im Vers 2 von einem jeden, der willigen Herzens ist. All diese Materialien, die Stoffe des Hauses der Stiftshütte. Die Israeliten selbst müssen sie zusammentragen. Gott hätte das alles ja selbst auch bereitstellen, wie das Manna vom Himmel fallen lassen können. Er will aber, dass das Volk selbst all das zusammenträgt. Und hier steht dieser Satz, einen jeden, der willigen Herzens ist. Und das wird im Folgenden eine ganz wichtige Rolle spielen. Willige Herzen. Wie bekommt Gott willige Herzen? Das Muster der Wohnung wird Mose geoffenbart. Zuerst wird die Bundeslade beschrieben. Ein Hinweis auf die Gegenwart des Herrn selbst. Wahrer Mensch, wahrer Gott, er ist die Mitte der Bundeslade. Darum herum die Bretter der Wohnung mit Gold überkleidet. Menschen, denen Gott göttliche Natur gegeben hat durch die Erlösung, stehen um die Bundeslade herum. Das Licht leuchtet auf die heiligen Geräte, die alle von Christus und seinem Werk sprechen, und durch das Licht wird das alles widerspiegelt in den Brettern. Und die Bretter der Wohnung, das sind wir, das sind die Erlösten. Stehen alle nebeneinander, alle gleich hoch, um diese Geräte herum. Und so widerspiegeln sich in den Erlösten Christus und sein Werk. Und über all dem die Decke, und die allererste Decke, die der hohe Priester oder der Priester jedes Mal sah, wenn er hineinging ins Heiligtum, hatte Cherubim. Und so wurden sie daran erinnert, jedes Mal, wenn sie hineingingen, dass all das, was Gott in der Erlösung an seinem Volk tut, die ganze Himmelswelt sieht das und bewundert die Weisheit Gottes. Wie Gott das konnte, aus Sündern Heilige machen. Aus eigenwilligen, selbstverliebten Menschen, solche, die Gott lieben und seinen Willen tun wollen. Unbegreifliche Wunder. Die Engel können es nicht verstehen. Sie können nur verwundern und bewundern zuschauen. Die ganze Engelwelt steht darüber. Das ist ganz knapp zusammengefasst, was Gott dem Mose zeigt, offenbart, während er auf dem Berg ist. Und dann die Kapitel 32 bis 34, die Sünde des Volkes. Ich habe diese drei Kapitel in 10 Teile unterteilt. Zuerst wird uns beschrieben, wie das oberste Gebot gebrochen wird. Und dann sehen wir, wie durch die Fürbitte des Mose, 4-mal tut er Fürbitte, dieses Volk geschont, bewahrt und neu in die rechte Beziehung zu Gott gebracht wird, Erneuerung des Bundes, und am Schluss sehen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Mittlers. Das, wovon Walter in der letzten Stunde noch sprach. Nun beachten wir jetzt einmal folgende Reihenfolge der Geschehnisse. Wir stellen ein Muster fest im Handeln Gottes und in der Art, wie der Mensch sich dabei verhält. Beim Auszug war es so. Der Auszug war von Gott verordnet. Das steht in den ersten Kapiteln dieses Buches. Der Auszug war von Gott verordnet. Dieser Auszug wurde durch Pharao angefochten. Nachher wurde dieser Auszug von Gott verwirklicht. Von Gott verordnet, von Pharao angefochten und dann durch Gott verwirklicht. Und jetzt hier bei der Stiftshütte. Die Stiftshütte, von Gott verordnet und dann von wem gehindert? Nicht von Pharao. Durch das Volk. Durch das Volk Gottes. Verhindert, behindert. Und jetzt müsste es ja eigentlich das Ende sein, wenn es nicht wieder eben hieße, trotzdem von Gott ausgeführt. Von Gott verordnet, durch das Volk aufgeschoben. Und von Gott ausgeführt, wir müssen es ein bisschen genauer sogar sagen, von Mose ausgeführt, nämlich vom Mittler. Da ist ein Mittler, dem wir es verdanken, dass alles, was Gott sich mit uns, mit seinem Volk vorgesetzt hat, uns zum Trotz verwirklicht wird. Und wäre er nicht, und hätten wir ihn nicht, die Sache wäre verloren. Und so sehen wir, dass Gott auch beim Volk Gottes Widerstand überwinden muss. Wie sehr das uns demütigt. Und was uns dabei am meisten demütigt, was ein Kind Gottes am meisten demütigt und was ihm von Zeit zu Zeit, wenn er das einmal sieht und manchmal, da leuchtet es so auf vor seinen Augen, es bricht ihm das Herz. Dass Gottes Gnade bleibt. Gott bleibt der Gnädige. Gott, der seinen Gnadenrat nicht zurücknimmt. Wie muss es das Herz Jakobs bewegt, erschüttert haben, als er das erste Mal begriff, dass Gott der Gnade ist. Jakob ist wirklich der von Gott zu seinem Teil aus Gnade Erwählte. Und an ihm sehen wir deutlicher, als man es zeigen kann, dass alles an Gottes Gnade liegt. Aber Gottes Gnade ist nun so, und Gott wirkt in seiner Gnade so an uns, dass diese Gnade uns in einer Art überwältigt und demütigt. Wie es eben nur Gott kann. Und Jakob, was hat er getan? Er hat gerade seinen Vater belogen, im Namen des Herrn gelogen. Den Namen des Herrn noch in den Mund genommen und gelogen und seinen Bruder hintergangen. Und er muss darum sein Vaterhaus verlassen und die erste Nacht, wo er verbringt, außerhalb des Vaterhauses, redet Gott zu ihm. Und was sagt Gott diesem Jakob in dieser Nacht? Das steht in 1. Mose 28, Vers 13 und folgende. 1. Mose 28, 13 und folgende. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters. Von daher nämlich rühren alle Verheißungen. Sie sind nicht in Jakob begründet, sie sind in den Verheißungen begründet, die Gott dem Abraham gegeben hat, also in Gott. Ich bin der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und jetzt beachte, dass Gott alles sagt. Ich will geben, ich will bewahren, ich will erhalten, ich will vollenden, ich will erfüllen. Er häuft eine Verheißung, eine Gnadengabe auf die andere. Ich will es dir geben und deinem Samen. Dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir geredet habe. Das ist Gnade. Und wenn wir Erwählte Gottes sind, Kinder der Gnade Gottes, dann tut Gott das an uns. Aber er tut es in einer solchen Weise, dass unsere Herzen dabei gedemütigt werden. Und Jakob steht auf, er erwacht und er sagt, der Herr ist an diesem Ort und er fürchtet sich. Was für ein Gott! Es war dem Jakob da schier unheimlich, dass er Gott und Gottes Gnade nicht entrinnen konnte. Gott ist uns zuvor. Gott ist über uns. Und wenn wir am Ziel sind, dann werden wir wissen, unser Gott ist die ganze Zeit alles in allem gewesen. Ja, Gott ist es, der selbst den Widerstand im Leben des Jakob überwindet. Und Patrick hat einen schönen Vergleich verwendet, ich weiß nicht, was im Gespräch oder im Gebet, wo er sagte, dass der Geist Gottes so an uns wirkt und mit unseren Herzen ringt, wie damals der Engel mit Jakob. Es ist wirklich genau so. Gott ringt uns nieder und er lässt uns nicht. Und er versteht es uns dann manchmal so anzufassen, dass unser Widerstand am Ende eben doch einbricht. Und lass uns nun sehen, wie Mose, wie Gott an diesem Volk handelt nach ihrer Sünde und wie Mose sich für dieses Volk verwendet. Das oberste Gebot wird gebrochen. Das Volk sagt, lesen wir von Vers 1 an, als das Volk sah, dass Mose verzog, vom Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Und dann Vers 4, er nahm es aus ihrer Hand, bildete es mit einem Meißel, machte ein gegossenes Kalb daraus und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und sie stellen tatsächlich alles damit auf den Kopf. Das oberste Gebot haben sie gebrochen. Keine anderen Götter neben mir. Und dann das zweite, du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Einen eigenen Gott, einen Gott, den sie hantieren konnten. Und damit stellten sie sich und ihre eigenen Werke an die Spitze. Gott ist im Anfang, aber sie stellten sich an die Spitze. Und offensichtlich ist dieser Drang, ist einfach in uns drin. Das ist die natürliche Ordnung. Wir zuerst, mein Wille, was ich kann, was ich vermag und was mir behagt. Oder mein Vermögen. Und die Bibel lehrt uns im Anfang Gott, dass er alles wirkt und dass in allem sein Wille geschieht. Und dass alles an seinem Willen hängt. Die Antwort Gottes an Mose führt zur ersten Fürbitte des Mose. Da sprach der Herr zu Mose, gehe, steige hinab, dein Volk, Vers 7 und folgende, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sind sich vor ihm niedergebeugt, haben ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn wieder sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Worauf gründet Mose seine Fürbitte? Mose flehte zum Herrn, seinem Gott, und sprach, warum, Herr, sollte dein Zorn entbrennen, wieder dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und starker Hand? Warum sollen die Ägypter also sprechen, zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut deines Zornes, lass dich des Übels wieder dein Volk gereuen, handle es um deinetwillen, um deines Namens willen. Wenn Gott uns Gutes tut, dann immer um seinetwillen, nie um unseretwillen, ist nie verdient. Und dann erinnert er an den Gnadenbund. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels deiner Knechte, denen du bei dir selbst geschworen. Und das zeigt, dass die ganze Sache in Gott verankert ist. Gott hat bei sich selbst geschworen. Das ist so, wie der Titusbrief sagt, Titus 1, Verse 1 und 2. Paulus schreibt den Titusbrief an die Gläubigen auf der Insel Kreta, die durch seine Predigt zum Glauben gekommen waren. Und dann hören sie, wo dieser Brief vorgelesen wird, wer sie sind und woher denn ihr Heil kommt. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Da ist das also verankert. In den ewigen Verheißungen Gottes im Gnadenbund, das ewige Leben, das Gott verheißen hat, bevor die Schöpfung war, ja, da war ja niemand, dem er es verheißen konnte, würden wir zunächst denken. Er hat es seinem Sohn verheißen, dass er das ewige Leben alle denen geben werde, die er mit seinem Blut erkaufen würde. Da ist der Anker der Seele. Gott hat bei sich selbst geschworen, ehe die Welt war, ehe wir waren. Und so ist die Gnade Gottes ist die einzige Ursache, die wirkliche Ursache dafür, dass wir als Errettete bewahrt bleiben. Gott hatte Abraham, Isaac und Jakob Verheißungen gegeben, und Gott hat das Volk Israel dieser Verheißungen wegen gerettet. Hätte nun Gott das Volk verstoßen, dann hätte er es tun müssen, weil das Volk sich als unwürdig erwiesen hatte. Aber das geschah deshalb nicht, weil Gott das Volk ja gar nicht erwählt hatte, seiner Würdigkeit wegen. Georg Whitfield schrieb 1740 während seines zweiten Amerika-Aufenthaltes einen Brief in die Heimat, und da schrieb er Folgendes: Es gibt nichts, das meine Seele so tröstet wie das Wissen, dass Gott mich nie verlassen wird. Täte er es, müsste es geschehen, weil ich seiner nicht würdig wäre. Das kann aber aus diesem Grund nicht geschehen, weil er mich nie aufgrund meiner Würdigkeit erwählte. Ich lese das noch einmal. Georg Whitfield, ein Mann, der wirklich von Gottes Gnade überwältigt war, den Gottes Gnade in einer Weise demütigte und mit einer Leidenschaft erfüllte, für diesen Gott zu leben. Also wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der von Gottes Gnade überwältigt war und den die Gnade Gottes mit einer heiligen Leidenschaft erfüllte, sodass er sein Leben verzehrte für seinen Gott, dann beschäftigt euch mit Georg Whitfield. Und er schrieb eben dies: Es gibt nichts, das meine Seele so tröstet wie das Wissen, dass Gott mich nie verlassen wird. Täte er es, müsste es geschehen, weil ich seiner nicht würdig wäre. Das kann aber aus diesem Grund nicht geschehen, weil er mich nie aufgrund meiner Würdigkeit erwählte. Das ist der Anker, der uns hält. Nun sehen wir den dritten Abschnitt, den Zorn und die Strafe des Mose. Und hier sehen wir wieder Gottes Erziehung. Gottes Gnade und Gottes Erziehung gehören zusammen. Gottes Gnade und Gottes Zucht und Züchtigung gehören zusammen. Er ist unser Vater. Er hat uns gezeugt. Wir sind seine Kinder. Darum bewahrt und erhält er uns, aber darum züchtigt er uns auch. Auf welche Weise? Lesen wir die Verse 20 und 21. Mose nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer, zermalmte es, bis es zu Staub ward, und er streute es auf das Wasser und ließ es die Kinder Israel trinken. Sie müssen ihre eigene Sünde trinken. Also selbst kosten, was sie da getan haben. Gott lässt sie schmecken, was sie da getan haben. Und wenn wir als seine Kinder eigensinnig sind und eigenwillig sind, Gott lässt uns immer wieder kosten, immer wieder schmecken. Wir müssen dann ernten, was wir säen. Und das dient zu unserer Erziehung. Das muss ja ein furchtbarer Trank gewesen sein. Wasser, so mit zerriebenem Gold, das muss entsetzlich gewesen sein. Das muss ja gekratzt haben, das muss ja scheußlich gewesen sein. Aber sie mussten es trinken. Wir lesen etwas ganz Ähnliches im Propheten Jeremia. Jeremia 9, Vers 15. Zuerst Jeremia 2, Vers 13. Jeremia 2, Vers 13: Zwiefach Böses hat mein Volk begangen, mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Das ist eine Form des Götzendienstes. Um sich selbst Zisternen auszuhauen. Und dann Jeremia 9, 15:
Darum so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen, sie mit bitterem Wasser tränken. Nun, wir müssen zum nächsten Punkt kommen schon. Die zweite Fürbitte des Mose, Kapitel 32, 30 bis 35. In dieser zweiten Fürbitte des Mose bekundet Mose seine Bereitschaft, für das Volk zu sterben. Nun, Mose kann das nicht und darf das nicht, und sein Tod hätte auch nichts ausgerichtet. Aber hier sehen wir die Grundlage, auf der Gott seinem Volk gnädig sein kann. Gott bleibt gerecht. Es ist nicht einfach eine Laune, dass Gott sich sagt, ja, ich habe ja das Recht und die Macht, einfach ein Volk zu retten. Gott bleibt gerecht. Und so muss jemand die Sünden seines Volkes sühnen. Christus hat die Sünden seines Volkes gesühnt. Und darum kann Gott seinem Volk gnädig sein und wird es nie verstoßen. Mose kehrte zu dem Herrn zurück und sprach, Vers 31, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Es muss für Mose fast unaussprechlich gewesen sein, das vor Gott zu sagen. Sich selbst einen Gott gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde doch vergeben wollest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Und nun gehe hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Also Gott wird die Sünde richten. Aber er richtete sie nicht an Mose, er richtete sie hier auch nicht am Volk, sondern er würde an seinem Tag das ganze Gericht auf den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen legen, auf seinen Sohn. Und dann sehen wir als fünftes die Buße des Volkes, Kapitel 33, 1 bis 6. Und ich sage dazu nur so viel wie, Buße ist eine sittliche Notwendigkeit. Gott besteht auf Buße. Und uns scheint das vielleicht jetzt irgendwie, ja, wie passt das zusammen? Gott ist uns gnädig, um seinetwillen. Gott wird uns nie verlassen, weil er uns in seinem Sohn erwählt hat und weil es in ewigen, in Gott begründeten Verheißungen liegt, dass wir errettet sind. Aber gleichzeitig erzieht uns Gott zur Heiligkeit, er züchtigt uns, er lehrt uns die Sünde und die Folgen der Sünde schmecken und kosten, und Gott besteht auf Buße. Und er wird uns so führen, dass wir die Sünde erkennen und bekennen und Buße tun. Und das sehen wir hier am Volk, dass es mit einem Mal begreift, wie übel es gehandelt hat, und wo sie hören, dass Mose ihm sagt, jetzt wird der Herr nicht in unsere Mitte ziehen, da weinte das Volk, weil es erkannte, das ist ein schlimmes Wort. Als das Volk dieses böse Wort hörte, da trauerten sie, keiner legte Schmuck an, ein Ausdruck von Demütigung. Kapitel 33, Vers 4. Die Notwendigkeit der Buße also. Und dann folgt die dritte Fürbitte des Mose. Sechstens, der sechste Punkt, das ist die dritte Fürbitte des Mose, die Verse 7 bis 23. Da steht im Vers 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann Vers 12, Mose sprach zum Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden in meinen Augen, in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen. Also Mose begreift, ja, ich habe Gnade gefunden, dieses Volk hat Gnade gefunden, darum wirst du dieses Volk ans Ziel bringen. Aber lass mich den Weg wissen. Wie soll das gehen? Was ist das für ein Weg, auf dem du, treuer Gott aller Gnade und gerechter und heiliger Gott, der du dich selbst nicht verleugnen kannst, uns ans Ziel führen wirst? Lass mich diesen Weg wissen. Und dann tut er eine zweite Bitte. Und diese hängen ganz eng miteinander zusammen. Lesen wir weiter von Vers 14 an. Er sprach, mein Angesicht wird mitgehen. Das heißt so viel wie ich selbst, meine Person, wird mitgehen. Ich werde dir Ruhe geben. Und er sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hinnen. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst? Und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun. Denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deinen Weg wissen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Diese beiden Bitten hängen aneinander. Auf dem Weg, den Gott sein Volk führt und vollendet. Ein Volk, das sich als unwürdig erwiesen hat, ein Volk, das gesündigt hat, ein Volk, das sich nicht bewährt hat. Der Weg, auf dem Gott ein solches Volk vollendet, offenbart Gottes Herrlichkeit. An diesem Weg sehen wir alle Wesenheiten Gottes voll und frei aufstrahlen. Wie Gott gerecht bleibt, heilig, treu, wahr. Wie er seine Gnade nie zurücknimmt. Wie er in seiner Liebe dieses Volk trägt und erträgt. Wie seine Heiligkeit dadurch befriedigt wird, dass sein Sohn alle Sünden seines Volkes trägt und sühnt. Und wie er dieses Volk erzieht, bildet, lehrt, so dass es lernt, ihm gehorsam zu sein. Wie Gott das kann, wie er das kann, sein Volk solche Wege führen, dass sie willige Herzen bekommen. Das stand ja am Anfang, Kapitel 25. Ein jeder, der willigen Herzens ist. Und das Volk hat gezeigt, es ist nicht willig, es ist eigenwillig. Auf was für einem Weg wirst du dieses Volk so führen, dass es willig wird? Und an dem werden wir Gottes mannigfaltige Weisheit sehen. Und so hängen diese beiden Bitten zusammen. Lass mich deinen Weg wissen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott verherrlicht sich dadurch, dass er in Ewigkeit umgeben sein wird, nicht von schuldlosen Geschöpfen, sondern von solchen, oder Unschuldigen, muss ich sagen, nicht von unschuldigen Geschöpfen, sondern von Menschen, die schuldig geworden waren, die im Bösen gewesen waren, die Gott herausgerettet hat aus dem Bösen, die er von der Schuld befreit hat und die Herzen bekommen haben, die das Böse verabscheuen und das Gute, das Gott will, wählen. In diesem Wirken, in diesem Werk Gottes, da sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes, wie Gott wirklich ist. Nun, es heißt in diesem gleichen Kapitel, Vers 21 bis 23, es ist ein Ort bei mir, das sollst du auf dem Felsen stehen. Ein Hinweis auf Christus. Und wir verstehen, dass alle diese Wahrheiten, an die wir hier erinnert werden, der Weg, den Gott sein Volk führt und vollendet, alles geschieht in und durch Christus. In und durch ihn. Das ist der Ort. Es ist ein Ort bei mir. Der Sohn Gottes. Du sollst auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand hinwegtun und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Ich verstehe das so, ist eine schwierige Stelle, aber ich verstehe das vorläufig so, dass wir Gottes Herrlichkeit, wie sie sich offenbart, auf dem Weg, den er sein Volk führt, nur rückblickend erkennen. Während er uns führt, sehen wir es nicht. Wir sehen es also nicht vor uns, im Angesicht. Wir sehen es erst, wenn er uns schon geführt hat, und dann schauen wir zurück und dann sehen wir rückblickend, sehen wir, das war Gottes Hand, das war sein Führen. Das ist sein Weg. Dann die neuen Tafeln in der Hand des Mittlers, Kapitel 34, 1 bis 7. Und das ist einfach bewegend, was hier steht. Der Bund ist gebrochen worden, die Tafeln sind gebrochen worden, und jetzt sagt Gott, haue dir zwei steinerne Tafeln aus wie die ersten, und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, welche auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Gott nimmt seinen Rat nicht zurück. Das, was sein Wille ist, mit diesem Volk, für dieses Volk, dass es für ihn abgesondert sein, ihm leben soll, Gott nimmt es nicht zurück. Und so werden die gleichen Worte noch einmal geschrieben. Und jetzt sehen wir hier in diesem Kapitel 34 eine der Methoden, und wir können wohl sagen, die krönende Methode, die Gott verwendet, um ein eigenwilliges Volk willig zu machen. Was ist diese Methode? Lass uns jetzt weiterlesen. Wir werden es dann gleich sehen. Mose nimmt also diese Tafeln, die er selber ausgehauen hat, in die Hand, ein Hinweis auf Christus, den Mittler des neuen Bundes und eines besseren Bundes, so nennt ihn der Hebräerbrief. Hebräer 7, Vers 22, Christus ist Bürger eines besseren Bundes und er ist der Mittler eines besseren Bundes. Hebräer 8, 6. Er hat alles um unseretwillen erfüllt. Und er ist jetzt hinaufgegangen zu seinem Gott. So wie jetzt Mose zu Gott zurückkehrt. Und dann betet Mose. Vers 8 und 9. Das ist eben die vierte Fürbitte des Mose. Vers 8 und 9. Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen. Herr, so ziehe doch der Herr in unsere Mitte. Und beachtet jetzt diese Begründung, denn es ist ein hartnäckiges Volk. Das ist eine ganz eigentümliche Begründung. Wir denken, ein hartnäckiges Volk, du kannst doch gar nicht in die Mitte eines hartnäckigen Volkes ziehen. Und Gott hatte doch am Anfang gesagt, ich habe gesehen, siehe, es ist ein hartnäckiges Volk, nun lass mich, dass ich es vertilge. dort nach der Sünde mit dem goldenen Kalb. Nun, was lernen wir hieraus? Es gibt nur eine Chance für den hartnäckigen Menschen. Es ist Gottes Gnade. Wir werden nie würdig und angemessen und fähig sein, um Gott zu gefallen. Und so baut Mose erneut alles auf die Gnade auf. Wenn ich Gnade gefunden habe, und tatsächlich ist es so, und ich muss jetzt zu diesem Vers zurückkommen, Gott hatte Mose gesagt, 2. Mose 33, Vers 19. Ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und das muss man doch wohl in unserem Zusammenhang so verstehen. Der Herr sagt, wen ich begnadige, den begnadige ich wirklich. Ganz und vom Anfang und bis zum Ende. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich wirklich. Und das ist das, was man nennt Gottes wirksame Gnade. Jene Gnade, die uns ergreift und nicht loslässt und uns verwandelt. Und wo Gott nicht aufhört, an uns zu wirken, bis wir das sind und so sind, wie er will. Wessen ich mich begnadige, dessen begnadige ich mich wirklich. Und darum wird dieses Volk nicht verstoßen. Paulus zitiert das ja in Römer 9, ne? Und das ist ja ein Kapitel, das geeignet ist bei Menschen, Widerspruch, Einspruch auszulösen. Weil ja da solche Sätze stehen wie, wir wurden ja an Jakob erinnert, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Es kam einmal eine Frau zu Spurgeon und sagte ihm, Mr. Spurgeon, ich kann das nicht verstehen. Dass so etwas in der Bibel steht, ich begreife nicht, dass Gott sagen kann, Esau habe ich gehasst. Und darauf antwortete Spurgeon, gnädige Frau, ich kann das Zweite noch viel weniger verstehen, Jakob habe ich geliebt. Das ist es, was ich nicht begreifen kann. Ja, und so ist es. Dass Gott Sünder und gnädig ist, das ist das Unbegreifliche. Nicht, dass er Sünder richtet und ihrer Sünde wegen, denn am Ende, weil sie die Sünde gewählt und geliebt haben, verstößt. Das ist ja gerecht. Aber dass er Sünder liebt und Sündern gnädig ist und sagt, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich bis auf den Grund. Und wem ich gnädig bin, wie Jakob, den werde ich in meiner Gnade bewahren und behüten, bis er vollendet ist. Das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist nicht einfach eine Möglichkeit, sondern das ist Gottes Wirken. Und wäre es nicht Gottes Wirken an uns, wir wären verloren. Und wäre nicht ein Mittler für uns, der dafür sorgt, dass Gottes gnädiger Vorsatz seines Werkes wegen auch vollendet wird. Es wäre alles verloren. Und so haben wir diesen Fürbeter bei Gott, so wie hier Mose für das Volk betet. Wenn ich Gnade gefunden habe, so ziehe doch in unsere Mitte. Es ist ein hartnäckiges Volk, ja. Und so bindet dieses Volk an Gottes Gnade, weil er versteht, das ist die einzige Hoffnung. Er sagt nicht, sie werden sich sicher bessern oder irgendwie. Nein, es ist ein hartnäckiges Volk. Aber wenn ich Gnade gefunden habe, oh Gott, und um deiner Verheißungen willen, die du den Vätern gemacht hast, er bindet dieses Volk an Gottes Gnade. Und dann bekommt er die Antwort, Vers 10, siehe, ich mache einen Bund. Das ist die Erneuerung des Bundes. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen, und das Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen. Und dann steht, denn furchtbar ist, was ich mit dir tun werde. Man kann das auch übersetzen, und ich denke, das ist eigentlich gemeint, denn furchterregend ist. Ich glaube, das haben die Übersetzer auch gemeint. Furchterregend ist, was ich mit dir tun werde. Was ich mit dir tun werde, wird Furcht erwecken. Was für Furcht? Gottes Furcht. Und jetzt kommt diese krönende Methode, die Gott verwendet, um in das Herz seines Volkes Gottes Furcht zu legen, so dass sein Volk willig wird. Wie tut Gott das? Wie bringt Gott es fertig, Gottes Furcht in unsere Herzen zu legen? So, dass wir ihn lieben, an ihm hangen und ihm gehorchen. Jeremia hat angekündigt, dass genau das im neuen Bund geschehen werde. Jeremia 32, Vers 40. Jeremia 32, Vers 40. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohl zu tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Oder damit sie nicht von mir abweichen. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Gott sagt also dem Mose, ich werde so handeln, dass das Volk Furcht lernen wird. Furchterregend ist, was ich mit dir tun werde, mit dir, Mose. Und wie das geschieht, das wird am Ende des Kapitels beschrieben. Die Verse 29 bis 35, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Mittlers. Mose kommt jetzt vom Berg herab, und er wusste nicht, Vers 29, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und die Kinder Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte und sie fürchteten sich, ihm zu nahen. Da ist sie, die Furcht. Und jetzt sehen sie im Angesicht dessen, der zu ihnen redet, von Gott und von seinen Geboten, Gottes Herrlichkeit. Mose rief ihnen zu, und das geschieht, sie wenden sich ihm zu. Christus ruft uns, und in seinem Angesicht sehen wir Gottes Herrlichkeit. Er ruft uns, und wenn er uns ruft, wir können nicht anders, wir kommen einfach, da bin ich. Und dann redet er zu uns. Und dann geschieht an uns, was hier geschah an den Kindern Israel. Mose redet zu ihnen, Mose rief ihnen zu, sie wandten sich zu ihm, Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Und danach nahten sich alle Kinder Israel, und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Und was ist diesmal das Ergebnis? Kapitel 35 beschreibt es. Und das sind jetzt die Wunder, die Gott angekündigt hat. Gott hatte dem Mose gesagt, ich werde Wunder tun. In Kapitel 34, Vers 10. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde unter allen Nationen. Und das Wunder, das sind dann nicht irgendwelche Zeichen, wie wir sie im zweiten Mosebuch gefunden haben. Sondern diese Wunder sind, Kapitel 35, ein Volk, das jetzt mit einem Mal willigen Herzens ist. Das ist wohl das größte Wunder, das es gibt. Wie Gott das kann, Eigenwillige willig machen. Und so steht im Vers 4 dann, 35, 4, Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagte, Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat, indem er sprach, nehmt von euch ein Hebopfer für den Herrn, jeder, der willigen Herzens ist. Dann wird der Befehl wiederholt. Und das Ergebnis, Vers 20, die ganze Gemeinde der Kinder Israel ging von Mose hinweg und sie kamen an jeder, den sein Herz trieb. Und an jeder, der willigen Geistes war. Vers 22, die Männer kamen mit den Frauen an jeder, der willigen Herzens war. Vers 26, alle verständigen Frauen, die ihr Herz trieb, spannen das Ziegenhaar. Vers 29, die Kinder Israel, alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren, brachten eine freiwillige Gabe dem Herrn. Kapitel 36, Vers 2, jeden, den sein Herz trieb, ans Werk zu gehen, um es zu machen. Vers 3, diese brachten ihm noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Vers 5, das Volk bringt viel, mehr als genug für die Arbeit des Werkes, das der Herr zu machen geboten hat. Hier haben wir ein Volk mit willigen Herzen. Das ist das Wunder. Das sind die größeren Wunder, von denen der Herr spricht. Und wie macht er das Volk willig? Dadurch, dass sie jetzt Gottes Gebote hörten, aber diesmal von jemandem, in dessen Angesicht Gottes Herrlichkeit strahlte.